Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Nach diesem Satz aus Psalm 25 hat dieser zweite Sonntag in der Passionszeit seinen Namen. Reminiscere. Gedenke, Herr, deiner Treue. Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit. So sind wir hier und zusammen, wo immer wir auch gerade sind, im Namen unseres Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Wir singen bzw. hören das erste Lied, ein Passionslied, ein neueres Lied, das auch nicht im Gesangbuch steht. Wir gehen hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. Wir beten mit Worten nach Psalm 25. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung. Lass mich nicht zu Schanden werden und gib mich nicht preis dem Spott meiner Feinde. Lenke meine Schritte und führe mich auf deinen Wegen. Leite mich, dass ich auf der rechten Straße bleibe und die Wahrheit erkenne. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du mir täglich hilfst. Ich vertraue auf deine Barmherzigkeit, die du von Ewigkeit her gezeigt hast. Blicke deshalb voll Güte auf meine Sünden, die ich unbedacht getan habe. Strafe mich nicht, sondern weise mir den guten Weg. Vergib meine Schuld, die groß ist, und führe mich auf der Straße der Gerechtigkeit. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du meinen Fuß aus den Fangstricken ziehst und mich aus der Einsamkeit und dem Elend befreist. Sieh an die Not meines Herzens und befreie mich von der Last meiner Sünden. Läutere meine Seele zum Guten und errette mich vor denen, die mir meine Übertretungen immer noch vorhalten. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung. Amen. Ein Glaubensbekenntnis, Worte, die Dietrich Bonhoeffer gefunden hat, um seinen Glauben zu bekennen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Von vielen Schlangen könnte ich erzählen. Nein, zum Glück keine echten, obwohl ich auch schon mit einer echten Schlange vor vielen Jahren in Südafrika Bekanntschaft gemacht habe. Sie hatte sich in die Küche verirrt und da kroch sie nur herum. Und die Frage war, giftig oder ungiftig. Sie war ungiftig, wie sich später herausgestellt hat. Aber man kriegt ja erst einmal einen ganz schönen Schrecken, wenn man diesem Tier begegnet. Gehört ja auch nicht unbedingt zum Alltag eines Mitteleuropäers. Nun also Schlangen in den letzten Wochen. Ganz frisch die Eindrücke aus einem anderen Land und einer anderen Religion, dem Buddhismus. Da gehören Schlangen dazu, wie gesagt, keine lebenden, sondern aus Holz zieren sie rechts und links die Treppenaufgänge zu den buddhistischen Tempeln. Es sind die sogenannten Naga-Schlangen. Der Legende nach soll ein Naga-Buddha den Religionsstifter bedroht haben. Er wird aber besiegt, Naga, und unterworfen, und seitdem sind die Nagas die Beschützer des Buddha. Der thront im Tempel und wird von den Gläubigen angebetet und verehrt. Und so symbolisieren die Schlangen heute an den Tempeln den Schutz, nicht nur für den Buddha im Heiligtum, sondern auch für die, die kommen und anbeten. Schlangen als Schutz vor bösen Geistern. Schlangen, die erst bedrohlich sind und denen dann eine Schutzwirkung zugeschrieben wird. So ist es im Buddhismus. Aber auch in der Bibel haben wir es mit Schlangen zu tun. Ganz bekannt natürlich die Schlange, die gleich zu Beginn der biblischen Erzählungen Adam und Eva verführt. Listig ist sie und klug, die Schlange. Die Menschen können ihrer Macht nicht widerstehen. Und dann taucht sie noch einmal auf, mitten in der Wüste. Nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Lebensbedrohlich ist die ganze Situation. Erst die Wüste, da will man ja auch nicht unbedingt leben. Und als wäre das nicht schon lebensfeindlich genug, dann auch noch Schlangen. Giftige Schlangen. Wüste, Schlangen und dann doch Rettung, Leben, Zukunft. Wie kann das gehen und wie geht das zu? Aber der Reihe nach fangen wir mit der Wüste an. Ich lese, was biblische Autoren im 4. Buch Mose so aufgeschrieben haben. Dann zogen die Israeliten weiter vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Auf dem Weg aber wurde das Volk ungeduldig. Und das Volk redete gegen Gott und Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und kein Wasser und es ekelt uns vor der elenden Speise. Merkwürdig ist das schon, dass die Israeliten sich auf dem Weg zum Schilfmeer befinden. Von dort waren sie doch gekommen auf der Flucht aus Ägypten. Sie waren doch wie auf wundersame Weise durch das Schilfmeer gezogen und bewahrt worden, während die Ägypter, die sie verfolgten, in den Fluten umkamen. Offensichtlich waren sie im Kreis gelaufen und zu verdanken hatten sie das ihrem Anführer Mose. Oder habt ihr schon mal einen Mann erlebt, der nach dem Weg gefragt hat? Das Verlaufen hat jedenfalls keinen guten Ruf, schon gar nicht in Zeiten von GPS und Navis. Aber damals, obwohl, ja, man könnte nicht von spannenden Urlaubsabenteuern erzählen, wenn immer alles glatt ginge und überhaupt, wie sagt man so, der Weg ist das Ziel. Nun ja, man lernt auch Neues kennen und vielleicht auch Neues über sich selbst und die anderen, die mit einem unterwegs sind. Man muss das Beste aus solch einer Situation machen und hinterher hat man ja auch so einiges zu erzählen. So lernten also auch die Israeliten sich und die anderen noch einmal anders kennen und auch Gott, wenn auch unter Schmerzen und Wehgeschrei. Darauf hätte man lieber auch verzichtet. Aber so ist das nun mal im Leben. Plötzlich ist da nur noch Wüste. Kein Wasser, keine schmackhaften Lebensmittel, kein schattiges Plätzchen zum Ausruhen, keine Lebensfreude, keine Hoffnung. Was blühte uns in der Wüste? Die Kräfte schwinden, die Zweifel werden immer größer. Die Zuversicht sinkt gegen Null. Kein Land in Sicht, Wüste. Wüst und verloren kommen sie sich vor. Die Verheißung, die war ja groß, Freiheit und eine neue Zukunft, Leben in Freiheit, doch das alles erscheint wie eine Fata Morgana. Früher war doch alles besser. In der Rückschau wirkt vieles im Leben wie verklärt und es wird verklärt. Man wusste, was man hatte, man wusste, woran man war. Das Leben war eine eingespielte Routine. Und jetzt Wüste, keine Perspektive. Wie sagt man, die erste Generation hat den Tod, die zweite die Not und die dritte erst das Brot. Und jetzt kommen die Schlangen ins Spiel. Interessant, wer sie ins Spiel bringt, hört selbst, wie es in der Wüste weitergeht. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Gott selbst lässt die Schlangen los. Anders konnten sich die Menschen auch das Unheil, auch den Tod nicht erklären. Auch dahinter steckt Gott. Er hat die Macht zu strafen und auch zu töten. Gott entscheidet über Leben und Tod. Ist das tröstlich? Ist Gott willkürlich? Sind wir ihm hilflos ausgeliefert? Gott nimmt den Tod von Menschen in Kauf. Das Schlangengift durchsetzt das Volk. Das Gift, das Leben zerstört. Ein Gift, das Zusammenleben von Menschen, auch von Mensch und Tier, verunmöglicht. Was ist das Gift dieser Tage? Ein Mensch, ein Regierungskritiker, ist vor einigen Jahren vom Geheimdienst vergiftet worden und nun ist er in einem Straflager verstorben, umgebracht worden. Alexei Nawalny schrieb zum zweiten Jahrestag seiner Festnahme, und das gilt heute auch als Vermächtnis nach seinem Tod. Er schreibt: Ich habe nicht vor, Ihnen mein Land zu überlassen. Ich glaube, dass die Finsternis verschwindet. Gott schickt Unheil. So erzählen es die Israeliten. Gott ist verantwortlich auch für das Böse, auch für das Gift. Und wie soll es jetzt weitergehen? Das Gift ist in der Welt, die Schlangen kriechen herum, das Gift breitet sich immer weiter aus. So geht es weiter, weil die Israeliten spüren, so kann es eben nicht weitergehen. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Die Israeliten erkennen ihre Verfehlungen. Sie erkennen den Irrweg und bekennen ihre Schuld. Mose soll für sie vor Gott eintreten. Und so wendet sich Mose mit seinem Gebet an Gott. Mose bringt vor Gott, was sein Volk bewegt. Wir haben gesündigt. Wir sind vom rechten Weg abgekommen. Wir haben nicht mehr an dich geglaubt. Wir haben selbst das Gift ausgestreut, das unser Zusammenleben zerstört. Wir selbst sind wie Schlangen, die beißen und zwicken. Wir selbst sind wie die Schlangen, die das Gift des Misstrauens, das Gift des Hasses, das Gift der Feindseligkeit versprühen. Sagen, was Sache ist, aussprechen und vor Gott bringen. Und Mose bat für das Volk: Fürbitte. Vielleicht hat er die Worte ausgesprochen, die als Leitwort über diesem Sonntag stehen: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Mose erinnert Gott an seine Zusage. Ich bin bei euch alle Tage. Ich führe euch in ein neues Land. Gott, erinnere dich an deine Worte. Gott, erinnere dich an deine Barmherzigkeit. Gott, erinnere dich an deine Treue, die du geschworen hast. Mose gibt Gott so die Chance, sich zurückzuerinnern an seine Treue, trotz allem, was war und ist. Und Gott? Wie wird er reagieren? Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Gott reagiert anders, als das Volk es sich gewünscht hat. Das fällt mir auf. Die Israeliten wollten, dass Gott die gefährlichen Schlangen wegnimmt. Doch Gott lässt sie leben. Die Schlangen und das Gift bleiben. Die Menschen müssen damit leben, leben lernen, mit der Gefahr, mit dem Gift, mit Tod und Zerstörung. Gott nimmt das, was das Leben kaputt macht, nicht einfach aus unserer Mitte. Ich vermute, die Macht dazu hätte er, aber das Gift bleibt. Aber Gott hat ein Gegenmittel. Schaut weg von der zischenden Schlange, die ihr Gift schon verteilt hat. Da gibt es keine Rettung. Schaut hoch. Schaut hin zu dem Zeichen, das ich euch gegeben habe. Diese Schlange ist ohne Gift. Mit meiner Hilfe könnt ihr leben. Das klingt so nach Magie. Der Blick zur Schlange hilft. Vielleicht wurde diese Figur später auch angebetet und verehrt. Kein Wunder, dass in späteren Zeiten ein König der Israeliten diese eherne Schlange, die ihren Platz im Tempel fand, zerstören ließ. Gott hat ein anderes Zeichen aufgerichtet, auch ein Zeichen für Tod und Leben, für Zerstörung und Rettung. Das Kreuz. Es ist bis heute beides. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, haben wir gerade gesungen. Das Kreuz ist schon aufgerichtet. Die Mörder haben schon Pläne geschmiedet und bis heute tragen viele ihr Kreuz. Werden Menschen gequält, gedemütigt und hingerichtet, wie Jesus. Aber wenn wir uns unter dem Kreuz Jesu versammeln, wie die Frauen, wie die Jünger, wenn wir zu ihm blicken in aller Not und Verzweiflung, ich glaube, dann wächst in uns auch die Kraft zum Leben. Dann spüren wir seine Kraft, sein Vertrauen und seine Liebe. Wir begleiten Jesus in der Passionszeit auf seinem Weg ans Kreuz. Das Gift ist da, das Gift der Mörder, des Hasses, der Friedlosigkeit. Aber im Blick auf ihn und vereint als Gemeinde sind wir nicht ohne Kraft. Sind wir vielmehr alle zusammen Gegenmittel gegen die tödlichen Gifte unserer Zeit. Gott gebe uns dazu Kraft und Mut. Amen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Die Nummer 395 im Gesangbuch, alle drei Strophen.
Leuchtend Gottes.
wir beten. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in unsere Welt gesandt, damit wir in ihm deine Liebe erkennen. Er hat mitten unter uns gelebt, hat Kranke geheilt und Mutlose mit neuer Hoffnung beschenkt. In allem, was er getan und gesagt hat, erkennen wir deine Liebe, die uns auch dann gilt, wenn wir versagen. Dennoch wurde er angeklagt und verurteilt, gegeißelt und verlacht. Zuletzt wurde er gekreuzigt und musste sterben. Wir begreifen seinen Tod als Tat deiner Liebe, als ein Sterben uns zugute, damit wir leben können. Und wir bitten dich, dass wir deine Liebe, die sich hier zeigt, annehmen können. Wir bitten dich, dass sich deine Liebe ausbreitet in unserer Gemeinde und in unserer Stadt. Wir bitten dich, dass du uns zu Boten machst, die aller Welt das Werk deiner Liebe verkündigen. Wir bitten dich, dass wir nicht mutlos werden angesichts der Gleichgültigkeit in der Welt und des Giftes, das sich breit macht. Wir bitten dich, dass uns deine Liebe innerlich prägt und verändert, dass unser enges Herz geweitet werde. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig, wende du uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Wir hören noch ein Bläsernachspiel.